HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Wir haben jetzt 2 trockene Jahre in Folge, wo wir die Reserven im Unterboden zu 100% aufgebraucht haben.
Also wie verändere ich das? Ganz einfach, indem ich es regnen lasse. Make it rain.
Make it rain down, Lord. Es hat im Endeffekt jetzt 16 Jahre lang zu wenig geregnet. Die Grundwasserstände sind absolut auf den tiefsten Punkten.
Ganz wichtig ist auch im Forst, im Wald, der hat absolute Wassernot. Unsere Wälder sind stark am Sterben. Überall wird Wasser gebraucht.
Gut, wenn es ein Naturereignis braucht, dann soll auch eins geschehen.
Ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
Ich werde es regnen lassen. Make it
rain. Also optimistisch bin ich nicht. Ich mache mir eher Sorgen. Wir haben zwar jetzt im Winter über Niederschläge gehabt, die reichen aber bei Weitem noch nicht aus.
Also da hat man schon Angst, dass Wasser knapp wird, ja? Dass irgendwann aus dem Hahn nichts mehr kommt.
Es muss funktionieren! Hörst du mich, Universum? Lass es verdammt noch mal regnen! Make it rain.
Make it rain down low. Das müsste eigentlich 2-3 Monate richtig rund um die Uhr, 24 Stunden jeden Tag, richtig regnen. Oh,
make it rain. Make it rain. Alle Zeichen stehen auf Dürre. In weiten Teilen Deutschlands hat es seit Wochen schon wieder kaum einen Tropfen geregnet. Felder und Wege sind staubtrocken, die Waldbrandgefahr ist hoch. Statt Regenwolken zeigt der Himmel Sonne, Sonne, Sonne. Was Sonnenanbeter und Wasserscheue freut, ist nicht nur Landwirten, Förstern und Gartenbesitzern ein Graus, sondern letztlich ein eklatantes Problem für uns alle, die wir von der Natur und ihren Früchten leben. Die Wasserspeicher in den Böden sind bis weit in die Tiefe hinein nachhaltig ausgetrocknet, denn es droht nun schon im 3. Jahr in Folge eine Dürre. Da reicht kein kleiner Schauer dann und wann, um die Reserven wieder aufzufüllen. Wald, Weinberg und Landbesitzer müssen sich umstellen. Technische Innovationen sind gefragt, um das rare Nass möglichst schlau zu verteilen. Doch reicht das? Muss nicht gerade die Landwirtschaft radikal umgestellt werden? Das Wetter, sonnig und trocken, im Abgang bitter, so haben wir getitelt, weil das, was wir ja eigentlich so lieben, das schöne Wetter, einen bitteren Beigeschmack hat, wenn es nicht auch reichlich Regentage gibt. Wer in der letzten Zeit im Wald war, dem kann nicht verborgen geblieben sein, wie viel Bäume nur noch kahle Gerippe sind. Der Sommer 2018 war extrem trocken und der darauffolgende auch nicht wesentlich feuchter. Zwar konnten sich die Grundwasserstände im letzten Winter an vielen Orten wieder einigermaßen erholen, der Oktober war sogar überdurchschnittlich nass und auch im Februar hat es in Deutschland ordentlich geregnet, aber schon Mitte März begann dann das diesjährige sonnig und trocken. Frank Angermund war mit der Umweltdezernentin im Frankfurter Stadtwald.
Durch die Corona-Beschränkungen sind viele Frankfurter im Stadtwald unterwegs. Spazieren gehen, joggen, Radfahren mit der ganzen Familie, am Jakobiweiher, der Unterschweinstiege oder rund um die Baustelle des Goetheturms. Und jetzt, zu Beginn des Frühlings, sieht die grüne Lunge der Stadt auch bereits recht grün aus. Doch das täuscht, sagt Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen.
Schauen Sie mal hoch, was da an Belaubung jetzt läuft und wie viel trockene Äste da in den Kronen zu finden sind. Das Gleiche gilt natürlich auch wieder für unsere gesamten Straßenbäume. Wir machen uns erhebliche Sorgen. Wir müssen natürlich auch dieses Jahr wieder wässern. Ich werde wieder geprügelt von den Vogelsbergern.
Weil dafür die dortigen Trinkwasserreserven genutzt werden. Frankfurts Umweltdezernentin sorgt sich, dass es in diesem Jahr genauso trocken wie 2018 werden könnte. Damals hatte es von April bis November so gut wie nicht geregnet.
Jetzt haben wir alle das Gefühl, im Winter jetzt so auf das Jahr 19 auf 20, das war doch richtig Regen. Ja, was sagen aber meine Leute im Wald? Wenn sie da 50 Zentimeter runtergehen, ist doch schon wieder kein Wasser mehr.
Also gerade dort, wo die Wurzeln der großen alten Bäume Wasser aufnehmen, ist keins gespeichert. Der Stadtwald sei in einer prekären Situation. 97% der Bäume seien erkrankt, sagt Frankfurts Umweltdezernentin.
Das müsste eigentlich 2-3 Monate richtig rund um die Uhr, 24 Stunden jeden Tag, richtig regnen, damit die Grundwasserreservoirs endlich richtig aufgefüllt werden. Und das ist leider nicht in Sicht.
Etwas positiver bewertet Hessenforst die Situation für den gesamten hessischen Wald. Durch die Niederschläge im Winter seien die Bodenwasserspeicher in den meisten Regionen Hessens aufgefüllt. Die Voraussetzungen für für den Wald seien deshalb gut. Doch auch die Landesbehörde in Kassel macht sich Sorgen wegen der letzten trockenen Wochen und teilt schriftlich mit:
Wiederholen sich die langen Trockenphasen der Jahre 2018 und 2019, rechnen wir mit weiteren größeren Ausfällen. Die Bäume vertrocknen dann einfach, so wie wir das bei den Buchen beobachten, oder sie werden vom Borkenkäfer befallen, der vornehmlich die Fichten zum Absterben bringt. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird wohl erst in einigen Jahren sichtbar.
Um dem Baumsterben etwas entgegenzusetzen, werden junge Bäume gepflanzt. Bäume, die die Trockenheit besser vertragen.
Wir setzen deshalb bei den aktuellen Aufforstungen vor allem auf Eichen- und Edellaubbäume wie Ahorn, Kirsche, Ulme oder auch Elsbeere. Außerdem werden Nadelbäume wie Douglasie und Tanne gepflanzt. Dabei setzen wir grundsätzlich auf Mischbestände aus Laub- und Nadelbäumen. Diese sind stabiler und haben weniger Risiken im Klimawandel.
Die meisten Bäume werden in Nordhessen gepflanzt. Dort sind die Schäden durch den Sturm Friederike im Januar 2018 und der anschließenden Borkenkäferplage am größten. Auch in Frankfurt sollen junge Bäume gepflanzt werden. Allerdings nur, wenn sie nicht sofort wieder zu vertrocknen drohen, sagt Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
Jeder Baum im Stadtwald ist für uns wichtig, für das Klima, eben eine Überlebensnotwendigkeit. Und deswegen ist diese Frage, was kann man tun, immer die gleiche Antwort. CO2 vermindern, Verkehrswende. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit, sind wir weniger Autos gefahren, wir haben weniger Energie verbraucht. Das ist aber kein Grund zum Jubeln.
Der Klimawandel existiere trotz Corona weiter. Er sei eine andere Form der Pandemie.
180.000 Hektar Wald sind bereits abgestorben in Deutschland und viele Bäume haben keine gesunden Blätter mehr. So steht es im letzten Waldzustandsbericht. Dr. Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme, das die Daten liefert für den jährlichen Waldzustandsbericht. Schönen guten Abend, Frau Wellbrock.
Ja, guten Abend.
Man kann es sehen, den Wäldern geht es nicht gut. Wie dramatisch ist das?
Es ist wirklich dramatisch, gerade wenn wir uns die Fichte anschauen. Das sieht man in Gebieten wie dem Harz, das liegt jetzt nicht gerade in Hessen, aber da ist es auf jeden Fall auffällig, dass auch Bestände der Fichte abgestorben sind. Aber auch Hessen hat ja sehr viele Buchen und wir haben ja auch das Statement von Hessen Forest gehört. Auch der Buche geht es nicht sehr gut. Es gab Hitzeschäden, Trockenschäden im letzten Jahr ganz deutlich zu sehen, auch bei der Buche. Also wir sind fast da, wo wir mal in den 80ern, Anfang der 90er waren.
Als wir mal vom Waldsterben gesprochen haben. Auf den ersten Blick, da sehen manche Bäume, gerade Buchen und Eichen, ganz gut aus. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man das, was sie Verlichtung nennen. Die Kronen sind dann deutlich weniger blattreich. Wie lange kann ein Baum mit solchen Sparmaßnahmen mit dem Wassermangel umgehen?
Also die Buche kann das eigentlich relativ lange. Wir waren überrascht, dass aber letztes Jahr dann auch da die Grenze bei vielen Buchen erreicht war. Sie hat ein breites Vorkommen in Deutschland. Sie geht ja auch bis nach Frankreich, Spanien, auch dort finden Sie Buchen. Das sind aber angepasstere Buchenarten, nenne ich das mal. Ich denke, dass wir haben die erste Grenze gesehen, aber meistens ist es so, dass im Jahr danach, also dieses Jahr und in den kommenden Jahren, die Schäden noch stärker werden und nicht besser. Also wir sehen das eigentlich erst in den Folgejahren.
Sie haben jetzt gesagt, in Südeuropa sind eher angepasstere Arten dann zu finden. Wie lange dauert das denn, bis sich so eine Art anpassen kann?
Oh, das ist sehr lange. Also das das kann man jetzt, also die Arten, also die Buchen, die jetzt hier stehen, werden sich nicht anpassen. Mhm. Es besteht ja auch die Idee, neben dem, was Hessen Forst auch gesagt hat, dass man andere Baumarten verwendet, dass man Bucheckern aus Südeuropa sozusagen nimmt und hier dann anpflanzt sozusagen, also die Pflanzen aus Südeuropa verwendet. Mhm. Dann geht es schneller. Also wir können nicht so lange warten.
Ja. Bäume mit Trockenstress sind ein gefundenes Fressen für Schädlinge. Wenn dann auch noch der Winter so mild ist wie der letzte, dann können die sich auch bestens vermehren. Was macht der Borkenkäfer gerade in unseren Wäldern?
Ja, dem geht's sehr gut. Das Schadholz ist liegen geblieben, weil auch nicht alles abgeholt werden konnte. Der Winter war mild, das heißt, da sind auch keine Larven abgestorben und er wird sich dieses Jahr weiter gut vermehren, befürchte ich, sodass es der Fichte auf jeden Fall sehr schlecht gehen wird.
Besonders die Fichte, es gehört zu den Leckerbissen für den Borkenkäfer, entnehme ich dem.
Ja, genau.
Wenn es jetzt nur die zunehmende Hitze wäre und kein Wassermangel Stress machen würde, wie wäre das für die Bäume? Kämen die allein mit der Hitze gut klar, wenn das mit dem Wasser stimmen würde?
Die Buche zeigt tatsächlich sowas wie Sonnenbrand und Hitzeschäden. Das heißt, die kann damit nicht gut umgehen. So Baumarten wie die Kiefer, die wächst ja hier in Brandenburg, also ich sitze in Berlin, eigentlich sehr gut. Die kann mit Trockenheit sehr gut umgehen und mit Wärme, die ist eben angepasst, auch mit den sandigen Standorten. Die Fichte in den tieferen Lagen wird damit ganz schlecht umgehen können. Und wir haben ja auch schon gehört, dass neue Pflanzen, also es werden keine Fichten mehr gepflanzt. Das sind jetzt andere Arten, die dann aufgeforstet werden.
Da haben wir gehört, Ahorn, Kirsche, Eichen, die Ulme, Douglasie und Tanne. Worauf muss man bei Neupflanzungen noch achten?
Natürlich müssen die Bäume auch Standorts angepasst sein. Das heißt, es ist ein sandiger Standort, hat er Staunässe und auch ganz wichtig, wie ist die Bodenreaktion. Also ist das ein saurer Standort, ist das ein Kalkstandort? Je nachdem werden die Baumarten unterschiedlich geeignet sein.
Da, wo vorher viele Fichten standen, ist der Boden wahrscheinlich eher sauer und das ist auch nicht für alle gut.
Genau, das ist nicht für alle gut. Man kann natürlich auch durch Laubbaumarten, die man einmischt, den Bodenzustand verbessern. Aber grundlegend werden keine Baumarten, die Kalkstandorte lieben, jetzt auch sauren, sandigen Standorten stehen können.
Noch wissen wir es ja nicht genau, was jetzt in diesem Sommer auf uns zukommt. Aber nehmen wir mal an, dass auch dieser Sommer wieder sehr warm und sehr trocken würde. Was würden wir dann im Herbst in unseren Wäldern sehen?
Wir werden weiter Bestände sehen, die absterben. Also insbesondere, wie gesagt, die Fichte. Wir werden auch größere Teile von Buchenbeständen sehen, die eben diese Hitzebestände haben, die braun sind. Die Eichen werden auch nicht gut dastehen. Die haben schon seit langer Zeit das Problem, dass dort Insektengemeinschaften, also wie der Eichenprozessionsspinner, Schäden anrichten. Aber auch die Kiefer hat das Problem, dass eben durch diese milden Winter Schädlinge aufkommen und auch die wird Schäden zeigen. Also es wird insgesamt dem Wald schlecht gehen.
Wir haben es eben im Beitrag schon anklingen gehört. Wir sind jetzt in Corona-Zeiten deutlich weniger unterwegs. Der Verkehr ist deutlich geringer geworden, auch der Flugverkehr. Also es sind weniger Schadstoffe auch in der Luft. Kann das dem Wald helfen? Was müssen wir noch tun?
Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es ist ja so, dass in den 80ern hatten wir ja Schwefeleinträge als Ursache für die Waldschäden. Es ist aber auch so, dass die Bestände nicht nur durch den Klimawandel geschädigt werden, sondern auch durch zu hohe Stickstoffeinträge. Die wiederum kommen tatsächlich aber auch aus der Landwirtschaft oder aus dem Verkehr und aus anderen Verbrennungsprozessen. Also von daher ist es auch gut, wenn wir weniger Auto fahren. Da muss man aber sehen, dass das natürlich langfristig wirkt. So schnell wird das nichts.
Ja, und so lange wünschen wir uns ja auch die Corona-Beschränkungen nicht. Dr. Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut, herzlichen Dank. Sein Buch »Das geheime Leben der Bäume« hat den Förster Peter Wohlleben berühmt gemacht. Es ist aber nicht sein einziges Buch. Er hat noch einige andere verfasst. Der Wald bleibt immer das bestimmende Thema. Peter Wohlleben beschreibt zum Beispiel, wie Bäume, Pflanzen und Tiere miteinander kommunizieren. In »Das geheime Netzwerk der Natur«, wie Bäume Wolken machen und Regenwürmer Wildschweine steuern, nennt er dieses Netzwerk in Anlehnung an das World Wide Web, das Wood Wide Web.
Das Wood Wide Web, das Internet des Waldes. Es besteht aus Pilzen, die fadenförmig durch den Boden wachsen und dabei Bäume und andere Pflanzen miteinander verbinden. Pilze sind schon recht merkwürdige Gesellen. Sie können weder den Pflanzen noch den Tieren zugerechnet werden, wobei sie letzteren eher ähneln. Photosynthese, Fehlanzeige. Die Nahrung muss aus anderen Lebewesen gewonnen werden. Die Zellwände enthalten wie bei Insekten Chitin und einige Wesen wie die Schleimpilze können sich sogar fortbewegen. Nicht alle Pilze sind jedoch freundlich. So überfällt etwa der Hallimasch Bäume, um sich deren Zuckervorräte und andere Leckerbissen aus der Rinde zu holen. Dabei tötet er oft seine Opfer ab und zieht dann im Boden weiter zu den nächsten Artgenossen. Diese sind den Attacken von Pilzen und Insekten allerdings nicht wehrlos ausgeliefert, sondern können sich auf Warnungen anderer Bäume verlassen. Das können Duftsignale sein, die ausgestoßen werden und Botschaften enthalten, mit welchem Bösewicht zu rechnen ist. Passgenau kann dann das entsprechende Abwehrmittel in die Rinde eingelagert werden, um hungrigen Insekten oder Säugetieren den Appetit zu verderben.
Das Wetter sonnig und trocken, im Abgang bitter. HR2 Kultur, der Tag. Es ist noch nicht lange her, dass Bauern mit ihren Treckern nicht auf die Felder, sondern zum Landwirtschaftsministerium gefahren sind, um gegen die neue Düngemittelverordnung zu protestieren. Die Bauern fühlen sich an den Pranger gestellt und befürchten außerdem Ertragsverluste. Deutschland steht unter Druck, weil das Grundwasser hierzulande die Nitratgrenzwerte teilweise deutlich übersteigt. Es drohen deswegen hohe Strafzahlungen an die EU. Ein großer Faktor für die Nitratbelastung ist die Landwirtschaft, insbesondere die enormen Güllemengen, die bei der Massentierhaltung anfallen. Der Bundesrat hat trotz der Proteste die Düngemittelverordnung gebilligt, aber die Länder bekommen wegen der Corona-Krise mehr Zeit, sie umzusetzen. Claudia Plass berichtet.
Monatelang waren Landwirte gegen strengere Düngeregeln auf die Straße gegangen. Seit Ende März ist die umstrittene Verordnung zum Schutz des Grundwassers nun beschlossene Sache. Der Bundesrat hatte der Regelung mehrheitlich zugestimmt. Bis zuletzt war eine Entscheidung offen. Viele Länder sahen Verbesserungsbedarf. Brandenburgs Ministerpräsident und Bundesratspräsident Dietmar Woidke von der SPD hatte noch kurz vor der Sitzung betont, er hoffe, dass es zu einer Entscheidung komme. Es gehe nicht nur darum, Strafzahlungen an die EU-Kommission zu vermeiden.
Sondern es geht auch darum, den Landwirten im Land endlich sagen zu können, was ist hier vorgesehen. Denn auch hier in diesem Wirtschaftsbereich ist es wichtig, Sicherheit zu haben, zu wissen, was auf uns zukommt. Und jede weitere Verschiebung würde die Unsicherheit vergrößern.
Nach der Zustimmung des Bundesrates zeigte sich der saarländische Umwelt- und Landwirtschaftsminister und Vorsitzende der Agrarministerkonferenz Reinhold Joost erleichtert.
Es stand aber auch viel auf dem Spiel. Nicht umsonst die Glaubwürdigkeit und hohe Strafzahlungen Deutschlands gegenüber der EU, das haben wir abgewendet, auch im Interesse des Gewässerschutzes, aber auch im Interesse der Landwirtschaft.
So der SPD-Politiker in der ARD. Mit den neuen Regeln werden die Vorgaben der EU umgesetzt und damit drohende Strafzahlungen in Höhe von bis zu 860.000 Euro pro Tag vermieden. Seit Jahren hatten Berlin und Brüssel gestritten. Die EU-Kommission hatte Druck gemacht, weil Deutschland nicht genug gegen die zum Teil zu hohe Nitratbelastung des Grundwassers unternimmt. Als Hauptverursacherin gilt die Landwirtschaft. Zu viel Gülle und anderer Dünger landet auf den Feldern. Die Kommission forderte, die Düngeregeln schnell zu beschließen. Schon einmal verklagte sie Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof und bekam 2018 Recht. Zuletzt drohte ein zweites Verfahren. Bund und Länder müssen deshalb neue Düngebeschränkungen umsetzen. Wegen der Corona-Krise stimmte die EU aber einer Fristverlängerung zu. Damit müssen nun wichtige Teile der Verordnung erst bis Anfang kommenden Jahres umgesetzt werden, 3 Monate später als ursprünglich geplant. Das gilt vor allem für die Regelungen in Gebieten mit besonders hoher Nitratbelastung, in sogenannten roten Gebieten. Dort sollen Landwirte pro Betrieb etwa 1/5 weniger düngen dürfen. Die Länder haben entsprechend auch mehr Zeit, neue rote Gebiete auszuweisen. Nach dem Bundesratsbeschluss geht nun das Bundeslandwirtschaftsministerium davon aus, dass aus Brüssel keine weitere Klage droht. Staatssekretärin Beate Kasch erklärte schriftlich,
dass die Länder der Verordnung zugestimmt haben, hier ihrer Verantwortung nachgekommen sind, ist ein klares Zeichen. Wir erwarten nun das klare Signal von der EU-Kommission, dass sie von einer Klageerhebung und damit verbundenen massiven Strafzahlungen absieht.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze schrieb auf Twitter, sie verstehe, dass die neuen Regeln für viele Landwirte eine Belastung darstellten. Sie stellte Fördermittel in Aussicht, um die Betriebe bei der Umsetzung der Düngeregeln zu unterstützen. Weiter schrieb die SPD-Politikerin,
auch für Verbraucher sind die Änderungen eine Entlastung. Denn je sauberer das Grundwasser wird, desto weniger kostet die Trinkwasseraufbereitung, die jeder jeder einzelne Haushalt bezahlen muss.
Auch die Deutsche Umwelthilfe bezeichnete den Bundesratsbeschluss als wichtigen Schritt für den Trinkwasserschutz und damit den Gesundheitsschutz in Deutschland. Scharfe Kritik kam dagegen vom Deutschen Bauernverband. Die neue Verordnung ist laut Verbandspräsident Ruckwied mangelhaft. Er sieht in der Entscheidung des Bundesrates ein falsches Signal an die Landwirtschaft.
Zu viel Nitrat im Grundwasser. Die Grundwassermenge ist in Deutschland nicht unbedingt das Problem. Auch in diesem Winter hat es wieder so viel geregnet, dass die niedrigen Grundwasserstände aus dem Sommerhalbjahr ausgeglichen werden konnten. Jedenfalls an den meisten Orten. Es gibt in Hessen aber auch Problemzonen, zum Beispiel an der Messstelle Bauschheim. Wenn das Pflanzenwachstum beginnt und die Temperaturen steigen, dann führt der Regen, wenn er denn überhaupt fällt, aber nicht mehr zur Grundwasserneubildung. 80% unserer Wasserversorgung hängt am Grundwasser, wird also durch Brunnen gewonnen. Pro Kopf und Tag verbrauchen wir durchschnittlich ein bisschen mehr als 120 Liter Wasser in Deutschland. Die Toilettenspülung nimmt sich dabei den größten Anteil, nämlich etwa 40 Liter. Körperpflege, Putzen, Waschen sind ebenfalls durstig, aber getrunken wird nur ein kleiner Teil unseres Wassers. Und wir trinken ja auch nicht nur Wasser, sondern auch zum Beispiel Wein. Über die Auswirkungen der aktuellen Dürreperiode für den Weinbau und die Maßnahmen, die er dagegen ergreifen kann, spreche ich mit Sebastian Hanka. Er ist Winzer aus Geisenheim-Johannisberg. Guten Abend, Herr Hanka.
Hallo, Frau Renk.
Nitrat im Grundwasser, ist das auch für Sie ein Thema?
Absolut. Dadurch, also der Vorredner hat es ja schon gesagt, von der Düngemittelverordnung sind auch wir betroffen. Und auch diese schränkt uns natürlich ein in der Art und Weise, wie wir düngen können. Mal ganz abgesehen von dem neuen bürokratischen Aufwand, der da natürlich auch auf uns drauf zukommt. Wie gesagt, es schränkt uns in der Art und Weise ein, wie wir düngen. Es gibt da ja zwei Arten von Dünger, einmal der mineralische Dünger und dann auch der organische Dünger, zum Beispiel Kompost oder Grünschnitt. Und wir haben in den letzten 20 Jahren eigentlich keinen mineralischen Dünger mehr ausgebracht, sondern nur noch organischen. Und den sehen wir neben der Düngefunktion an Nitrat, natürlich, den die Rebe dann aber auch wirklich braucht. Mhm. Aber auch einfach als Bodenverbesserer, als Abdecker, etwas, was unseren Dauerhumus fördert und was somit auch Erosion und somit auch Oberflächenwasser vermindert, was auch wieder dem Grundwasser zugutekommt. Und es ist ein Stück weit schon schade, was sich wir und auch viele andere Winzer in den letzten Jahren aufgebaut haben, ein tolles Management mit organischem Düngematerial umzugehen. Also für mich gibt es eigentlich nichts Natürlicheres. Das wird ein Stück weit so nicht mehr weiter existieren nach der neuen Verordnung.
Das heißt, Sie dürfen den Kompost nicht mehr verwenden, den Sie bisher verwendet haben, wegen dieser Düngemittelverordnung?
Doch, wir dürfen den schon noch verwenden. Allerdings ist in Kompost ja nicht nur Nitrat drin, sondern auch andere Stoffe, wie zum Beispiel Phosphat. Und Phosphat ist in Weinbauregionen leider sehr stark im Boden vertreten. Das ist fixiert, also das geht da auch so leicht nicht mehr raus, nur ganz langsam. Und meistens ist es im Kompost, der besteht ja aus festen Bestandteilen. Also ich kann mir den Kompost ja nicht so zusammensetzen, wie ich möchte. So einfach funktioniert es leider nicht. Und dann ist es meistens sogar das Phosphat, was uns daran hindert, so auszubringen, dass es dann auch als Abdeckung fungieren kann, beziehungsweise was unsere Maschinen und Geräte auch zulassen. Mhm. Oft ist so eine geringe Menge, Ausbringmenge für Maschinen überhaupt nicht möglich. Und dadurch ist das halt etwas, was uns wahrscheinlich etwas verloren geht oder wir es in anderer Weise ergänzen müssen.
Sie haben gesagt, diese Verordnung bringt auch hohen bürokratischen Aufwand mit sich. Das heißt, Sie müssen alles genau dokumentieren, was Sie ausbringen oder woher kommt dieser Aufwand jetzt?
Ganz genau, ja. Das gehört halt einfach noch dazu. Und man muss natürlich sagen, das ist gerade für kleine Betriebe, es sind ja nicht nur Dinge wie die Düngeverordnung oder sondern auch in anderen Bereichen wie die Bürokratie in der Hinsicht leider mehr. Und gerade für kleine Betriebe ist das natürlich schwer dann umzulegen. Mhm. Auf das, ja.
Guter Wein wächst ja vor allen Dingen auch in sehr warmen und durchaus auch zum Teil trockenen Gegenden. Ist Trockenheit für Sie ein Problem im Weinbau hier in Deutschland?
In den letzten Jahren absolut. Also man muss ganz klar sagen, eigentlich ist der Klimawandel, den es meiner Meinung nach durchaus gibt, also die Temperaturerhöhung, und das ist eigentlich positiv für den deutschen Weinbau, weil die Rebe mag es eigentlich warm. Es gibt diese klassischen schlechten Jahre wie in den 80er Jahren eigentlich gar nicht mehr, wo man dann einen unreifen, mit wenig Alkoholgehalt einen Wein produziert, wo man eigentlich gehofft hat, da hätte noch ein bisschen mehr kommen können, ein bisschen mehr Sonne. Es ist inzwischen eigentlich eher das Gegenteil. 2018 haben wir gegen die hohen Alkoholgehalte halt kämpfen müssen, weil nur Sonne da war. Und das ist eigentlich, wie gesagt, der Klimawandel hilft dem deutschen Weinbau in der Hinsicht schon, allerdings natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also die Rebe ist sehr wasserstresstolerant, aber halt auch nicht immun. Mhm. Irgendwann ist dann auch mal Schluss.
Irgendwann ist es zu trocken, auch für die Rebe. Und dann, was machen Sie dann? Bewässern Sie den Weinberg?
Teils. Also das mit der Bewässerung, das hört sich alles so einfach an, ist es aber leider nicht, weil zum einen, ich denke, das Beispiel kennen wir alle, wenn ein Boden völlig ausgetrocknet ist und man einen 10 Liter Eimer Wasser darauf kippt, dann fließen 90% weg. Also es kommt nichts an. Das heißt, wir müssen uns technisch anders aufstellen, zum Beispiel mit einer Tröpfchenbewässerung, wo das Wasser langsam in den Weinberg tropft. Das funktioniert sehr gut. Ist natürlich auch ein finanzieller Aufwand, aber davon mal abgesehen, ist es halt auch schwierig, wenn es eine Dürrephase gibt, dann ist das natürlich nicht nur bei einem Weinberg oder bei einem Winzer oder in einer Weinbauregion, sondern meistens auf ganz Deutschland oder sogar noch weiter betroffen. Also sollte man das dann übertragen. Und dann gibt es eben wirklich das Problem des Wassermangels. Also wenn alle Wasser haben wollen, dann ist es ganz schnell zu Ende.
Wenn alle bewässern wollen, dann kommen wir an die Grenzen. Sebastian Hanka, Winzer aus Geisenheim-Johannisberg, vielen Dank. Weiter geht's mit Peter Wohlleben und dem geheimen Netzwerk der Natur.
Dummerweise weht oft ein Wind, der diese Warnbotschaften nur in eine Richtung verbreitet. Gegen den Wind muss eine andere Art der Verständigung her, und das besorgen zunächst die Wurzeln. Sie verbinden sich mit denen anderer Artgenossen und leiten dann sowohl chemische als auch elektrische Signale über wichtige Neuigkeiten weiter. Doch dieses Wurzelwerk reicht nicht bis in den letzten Winkel. Manchmal ist die Leitung durch den Tod eines Urwaldriesen unterbrochen. Bei der Überbrückung solcher Lücken helfen die Pilze. Wie die Glasfaserleitungen unseres Internets leiten sie Botschaften über ihre unterirdischen Fasern von Baum zu Baum, sodass rasch der ganze Wald weiß, was ihm blüht. Umsonst ist diese Dienstleistung allerdings nicht. Die Pilze bekommen von Buchen, Eichen und Co. bis zu einem Drittel der gesamten Photosyntheseproduktion in Form von Zucker und anderen Kohlehydraten. Das ist ganz schön kraftraubend und entspricht ungefähr der Menge, die ein Baum in Form von Holz bildet. Das andere Drittel besteht aus Rinde, Blättern und Früchten. Wer so viel verlangt, muss auch zuverlässig liefern. Genau dies scheinen Pilze zu beherrschen, dabei ist es gar nicht so einfach.
Pilze als Netzwerkbetreiber im deutschen Wald. Es ist zu trocken in Hessen, viel zu trocken. Laut Deutschem Wetterdienst sind im April bisher durchschnittlich 4 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Um den Niederschlag für einen durchschnittlichen April zu erreichen, müssten in den nächsten 10 Tagen noch über 45 Liter Regen fallen. Aber Regen ist nicht in Sicht. Für die Landwirtschaft wird das langsam zum Problem. Das zeigt uns Anna Vogel. Sie hat einen Landwirt im Kreis Groß-Gerau besucht.
Andreas Senkenberg ist Landwirt in Wallerstetten bei Groß-Gerau. Er bewirtschaftet über 200 Hektar Land. Was das heißt, zeigt er auf einer Fahrt durch die Felder.
Die sind da vorne in der Sonne und da wird Pfefferminze gesetzt. Der da hinten, wo es staubt, der sieht Sojabohnen. Innen läuft die erste Beregnung.
Die Erde liegt in kleinen Brocken auf dem Boden. Unter den Füßen zerfällt sie zu Staub. Von Pflanzen ist hier nichts zu sehen.
Klutig und knochentrocken. Wir können hier mal unten reingucken. Wenn wir hier die Erde ein bisschen wegnehmen, da sehen wir, dass die Samen hier alle im Trockenen liegen.
Wann seine Felder das letzte Mal starken Regen gesehen haben, weiß Senckenberg schon gar nicht mehr. Die Beregnungsanlagen laufen deshalb bei ihm rund um die Uhr. Jeden Tag ist ein Mitarbeiter nur damit beschäftigt, die Anlagen auf- und abzubauen, erzählt Senckenberg. Einige hundert Meter weiter wachsen kleine grüne Weizenhalme. Von einem Anhänger aus schießt Wasser in einem hohen Bogen nach links und rechts.
Diese Maschinen sind auf kleineren Feldern gut einsetzbar. Man kann sie schnell von A nach B fahren und sind vom Pflege- und Arbeitsaufwand her verhältnismäßig gut zu bedienen.
Beregnen ist aber nicht nur Arbeit, es kostet auch Geld. Für einen Hektar fallen pro Beregnung rund 90 Euro an. Vor allem Energiekosten rechnet Senckenberg vor. Jedes Mal beregnen ist also eine Abwägung. In welchem Verhältnis stehen die Kosten zu dem Ertrag, den man dadurch vielleicht doch noch retten kann? Für die vielen tausend Hektar Raps in Hessen ist die Antwort da schon klar, erklärt Peter Vossfels vom Hessischen Bauernverband.
Erstmal haben wir so viel Wasser, flächendeckend gar nicht. Und zweitens ist das auch gar nicht finanziell vernünftig zu tun. Also das heißt, die Berechnung ist viel teurer wie der zusätzliche Ertragszuwachs.
Denn Raps bringt deutlich weniger Geld pro Quadratmeter als zum Beispiel Erdbeeren. Doch um die Rapspflanzen steht es schlecht, meint er. Regnet es nicht innerhalb der nächsten zwei Wochen stark, dann ist es zu spät. Dann würde auch Regen der Pflanze nicht mehr nutzen. Ähnliches könnte auch der Gerste und dem Weizen drohen, sagt Vossfels.
In dem Maße, wo jetzt schon anfängt, der Boden zu reißen, diese trockenen Ostwinde über den gerissenen Boden gehen und noch die Wasserreserven rausholen, und dann noch die Pflanze noch zunehmend Bedarf hast, weil sie größer ist, da kann man sich denken, dass das kein gut geht und da wird weniger geerntet, was natürlich dann auch nachher im Ertrag sich ganz deutlich auswirkt.
Weniger Ertrag für die Bauern heißt für den Verbraucher höhere Preise. Zwar sei es noch zu früh, darüber zu spekulieren, betont Vossfels, trotzdem macht ihm die Trockenheit Sorgen.
Wenn die Extreme so zunehmen, dass wir jetzt beispielsweise gar keinen Niederschlag mehr kriegen und wenn jetzt die Wiesen, und das merkt jeder Gärtner ja auch, dass der Rasen im Garten gar nicht mehr wächst und dann fehlt irgendwann das Futter für die Tiere, für die Kühe. Und dann entsteht schon eine Notlage irgendwann.
Andreas Senckenberg in Wallerstetten versucht schon jetzt, möglichst verschiedene Kulturen anzupflanzen und wasserintensives Gemüse zu vermeiden. Auf diese Weise hofft er gut, auf Trockenheit vorbereitet zu sein. Zur jetzigen Situation sagt er,
es wird auch wieder anfangen zu regnen und dann war es eben einfach vom Zeitablauf her unpassend oder ungewöhnlich im April zu beregnen.
Er zuckt mit den Achseln und zupft Weizen aus dem Boden. Durch die Trockenheit sind die Wurzeln dünn und kurz.
Wenig Regen, dazu noch trockener Wind, da hat die Landwirtschaft ein Problem. Felix Prinz zu Löwenstein ist Biolandwirt und Vorstandsvorsitzender des BÖLW, das ist der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Schönen guten Abend, Herr Löwenstein.
Guten Abend.
Wenn wir jetzt unsere Felder beregnen und Pflanzen anbauen, die mit Trockenheit gut klarkommen, ist dann das Problem gelöst?
Ja, hinter dem, was wir da gerade besprechen, steht ja ein viel größeres Problem. Diese stabilen Wetterlagen, wie wir sie jetzt gerade erleben, das heißt also ganz lange Zeit immer dasselbe Wetter, sind ja eine Folge der Klimaveränderung. In anderen Jahren, das war 2017 zum Beispiel der Fall, haben wir dann ganz lange anhaltende Regenfälle und mit entsprechenden Überschwemmungen und so. Meine große Sorge ist, dass wir in dieser jetzigen Zeit, wo wir alle über Corona reden und für nach Corona nur über die Frage reden, wie kann man dann das Bruttosozialprodukt wieder steigern, vergessen, dass die wirkliche Bedrohung, der Klimawandel, die Verluste der biologischen Vielfalt, die Belastung des Wassers, die Plastifizierung oder die Plastikvermüllung der Welt, dass die hinten runterfallen. Und wenn wir heute über die Trockenheit reden und über die ungewöhnliche Hitze um die Zeit, dann müssen wir wissen, was dahinter steckt und müssen wissen, dass uns das herausfordert, die wirklich großen Probleme anzugehen, wenn wir schon mit so einem kleinen Problem, wie wir es gerade erleben, so vollkommen überfordert sind.
Der Klimawandel, der ist nicht von der Hand zu weisen, es ist ganz klar. Allein der Blick in die deutschen Wälder genügt, um zu sehen, oho, da haben wir ein großes Problem. Wenn wir jetzt diese Corona-Krise, die Sie angesprochen haben, nutzen, um uns neu aufzustellen, das wäre jetzt der positive Gedanke dahinter, also nicht nur danach wieder schnell in die Vollen und schnell das Bruttoinlandsprodukt wieder steigern, sondern wirklich mit Sinn und Verstand an die Sache ranzugehen, mit vielleicht neuen Ideen, die das Innehalten jetzt gebracht hat. Was wäre dann das Wichtigste?
Also wenn wir jetzt über Landwirtschaft reden, also vielleicht das allererste oder ganz grundsätzliche ist, Wir haben uns eine Weltwirtschaft organisiert, die unglaublich effizient ist durch eine Arbeitsteilung. Wir schippern den Kram quer über den Globus und kriegen alles immer von dort, wo es am billigsten herstellbar ist. Die Schattenseiten davon lernen wir gerade kennen. Wir müssen die Effizienz, die hohe, das billig produzieren, abwägen mit der Resilienz, mit dem Widerstandsfähigsein gegen Krisen. Und dass wir das nicht richtig sind, das merken wir ja gerade. Und das gilt für die Landwirtschaft auch. Der Klimawandel und seine Ausprägung, die wir gerade erleben, diese enorme Hitze, die enorme Trockenheit, dagegen müssen wir uns resilient aufstellen, dagegen müssen wir uns widerstandsfähig machen. Und das bedeutet in der Landwirtschaft, wir müssen etwas dafür tun, dass die Böden mit viel Humus ausgestattet sind, mit viel organischer Substanz, dass wir, was wir nur erreichen, wenn wir mit vielfältigen Fruchtfolgen arbeiten, wenn wir aus der Chemie, aus der synthetischen Chemie in der Landwirtschaft aussteigen, um dann Böden zu haben, die Wasser aufnehmen können, wenn es sehr stark regnet, die also das Wasser tatsächlich aufsaugen können, die das Wasser dann halten und das dann zur Verfügung stehen, wenn es trocken wird. Also das sind so die Grundsatz, das ist der Grundsatz, mit dem wir das Thema angehen müssen.
Die Grundlage ist der Boden, das ist schon klar, auf dem wir stehen. Das sind jetzt aber Prozesse, die wir ja nicht von heute auf morgen verändern können. Wir haben ja auch gehört, gegen die Düngemittelverordnung sind die Bauern auf die Straße gegangen. Also da ein Umdenken einzuleiten, das sind Dinge, die dauern Jahre.
Naja, aber wir haben ja nicht gerade eben erst angefangen. Wenn Sie die ganzen Wirkungen, die wir heute erleben, nachschauen, seit wann man von denen weiß, dann kommen Sie ja Jahrzehnte zurück. Nicht? Also die Wirkung zum Beispiel chemisch-synthetischer Pestizide auf die biologische Vielfalt, das wissen wir seit einmal halbem Jahrhundert. Genauso wie wir natürlich auch den Klimawandel und seine Wirkungen schon seit ganz langem kennen. Mit anderen Worten, es ist Zeit, dass sich da was ändert und das kann man ja nur, indem man die Hebel bedient, die uns zur Verfügung stehen, und da reden wir über die europäische Agrarpolitik, die gerade in diesen Tagen neu entschieden wird. Und deswegen haben wir durchaus die Themen genau auf dem Tisch. Dass ich als Landwirt unmittelbar jetzt auch die ein oder andere Reaktionsmöglichkeit habe. Also zum Beispiel bei uns haben wir halt ein bisschen tiefer jetzt bearbeitet, um noch ein bisschen feuchten Boden hochzuholen, in dem wir dann reinsäen können, damit die Samen nicht gleich vertrocknen. Mhm. Wir haben bei uns schon längst begonnen, eine Dauerbegrünung zu machen, damit der Boden nicht mehr nackt da liegt. Wir haben auf den Pflug bei uns verzichtet. Wir greifen nicht mehr so tief in den Boden ein, wie wir das früher mit den Pflügen getan haben. Da gibt es ganz viele Dinge, die man verändern kann und die auf jedem Standort auch anders ausschauen. Das ist dann die Kunst des einzelnen Landwirts, seinen Boden zu kennen, seinen Standort zu kennen und da das Richtige zu machen.
Was wird sich denn konkret ändern? Was kann man langfristig jetzt gesehen mit den Veränderungen, die wir jetzt schon spüren, was kann man noch anbauen in Deutschland, was nicht? Was ist vielleicht sogar positiv?
Ja, ich meine, Sie denken vielleicht über die Frage nach, welche Pflanzen wir in Zukunft anbauen könnten, weil die wir heute anbauen, nicht mehr gehen. Das Problem daran ist, dass viele Pflanzen, die in trockeneren und wärmeren Klimata wachsen, Frost nicht aushalten können. Wir aber trotzdem immer noch späte Fröste haben. Den letzten haben wir gerade vor ein paar Tagen noch gehabt. Deswegen kann man nicht so einfach sagen, ach, jetzt spielen wir mal im Mittelmeer und bauen das an, was dort wächst. Und das ist sowieso zu kurz gesprungen, wenn wir nur auf die einzelne Pflanze schauen. Wir müssen auf das ganze System schauen. Den Boden, das haben wir ja gerade besprochen. Wir müssen Vielfalt wiederherstellen. In den allermeisten Betrieben werden heute nur noch 2, 3 verschiedene Kulturen im Wechsel hintereinander angebaut. Das ist viel zu wenig. Dadurch setzt man viel zu viel auf eine Karte und riskiert zu verlieren, wenn das dann nicht hinhaut. Wir müssen unsere Agrarlandschaften anders gestalten. Das betrifft insbesondere die Gegenden, wo sehr große, kahle Flächen entstanden sind durch immer größere Flächen, die für die großen Maschinen angelegt worden sind. Damit wir den Wind besser bremsen durch Hecken vielleicht sogar Wechsel oder Kombination zwischen Bäumen und Landwirtschaft. Da gibt es ganz viele Konzepte. Agroforst heißt das letzte, was ich da gerade benannt habe. Da gibt es ganz viele Konzepte, die wir angehen müssen, weil das Einzige, was wir nicht tun können, ist so tun, als könnte alles beim Alten bleiben. Das wird nicht gehen.
Wir müssen groß denken und bereit sein zu großen Veränderungen. Felix Prinz zu Löwenstein, vielen Dank. Sowas wie Stromausfall gibt es auch im Internet des Waldes, sagt der Förster und Autor Peter Wohlleben. Er beschreibt das in seinem Buch Das geheime Netzwerk der Natur, aus dem wir schon Passagen gehört haben. Die Natur hat auch ihre Sicherungssysteme, damit keine Lücken in der Kommunikation entstehen.
Das Wood Wide Web wird immer wieder massiv gestört. So durchstreifen im Winter Wildschweine die Wälder auf der Suche nach Bucheckern, Eicheln oder Mäusenestern und wühlen dabei den Boden sehr tief auf. Dadurch kommt es zwangsläufig zu quadratmetergroßen Zerstörungen der Pilzleitungen. Kein Problem für diese Wesen. Sie legen sicherheitshalber viele Leitungen parallel und schalten dann einfach auf Nachbarstränge um. Daher ist es auch völlig gleichgültig, ob sie im Herbst beim Sammeln Steinpilze, Maronen oder Pfifferlinge herausdrehen oder abschneiden, ein alter Streit unter Naturfreunden, denn die dadurch verursachten Verletzungen werden unterirdisch rasch überbrückt. Neben der Informations- und Zuckerweitergabe von Baum zu Baum halten die Pilze aber noch andere Dienste bereit. So können beispielsweise die Baumwurzeln die Nährstoffe des Bodens kaum erschließen. Saugen sie etwa Phosphatverbindungen auf, dann ist im Umkreis von wenigen Millimetern schnell alles verbraucht. Gut, dass die zarten Ausläufer dann von einem Pilzgeflecht umsponnen werden, welches mit dem großen Netzwerk verbunden ist. So können auch aus entfernteren Bodenpartien alle gewünschten Nährstoffe freihaus geliefert werden.
Frische Früchte und reiche Ernten trotz großer Hitze und Trockenheit, dass das geht, das zeigt Israel seit Jahrzehnten. Das Stichwort Tröpfchenbewässerung ist ja vorhin schon mal gefallen. Auch bei den Winzern wird darüber nachgedacht. In Israel schafft man mit solchen Systemen selbst in der Wüste grüne, fruchtbare Oasen. Aus Israel, Tim Aßmann.
Die Sonne brennt auf den Kibbutz Hatzerim in der Negev-Wüste im Süden Israels. Nati Barak steht in einer Plantage mit Jojoba-Sträuchen. Aus dem Wachs der Pflanzen wird Öl gewonnen, zum Beispiel für Haut- und Haarpflegeprodukte. Nati zeigt auf den Boden neben den Sträuchen. Es geht ihm um etwas, das man nicht direkt sehen kann.
The dripper lines are buried 30 centimeters.
Die Schläuche sind ca. 30 cm tief im Boden. Und dieser runde, nasse Fleck zeigt genau, wo gerade bewässert wird.
Round stain on the surface.
Die Jojoba-Sträuche im Kibbutz werden durch Tröpfchenbewässerung versorgt. Hatzerim ist die Heimat von Netafim, einem Pionierunternehmen der Branche, das mittlerweile weltweit expandiert hat. An Plastikpressen in einer der Hallen im Kibbutz laufen sogenannte Tropfer vom Band. Die kleinen Plastikdüsen, aus denen das Wasser zur Pflanze kommt, stellt Netafim nur in Israel her, die dazugehörigen Schläuche auch in mehreren Werken im Ausland. Nati Barak gehört zur Gründergeneration von Netafim. Man könnte ihn Veteran der Tröpfchenbewässerung nennen. Einer Technologie, die den 74-Jährigen bis heute hörbar begeistert. In Israel hatten wir gar keine andere Wahl, sagt Nati.
60% of Israel is desert.
60% des Landes sind Wüste. Wir mussten Tröpfchenbewässerung einführen. Heute erfolgen 75% der Bewässerung so. Weil Landwirtschaft der größte Wasserverbraucher ist, hat die Tröpfchenbewässerung eine zentrale Rolle in unserer Philosophie vom Wassersparen. Der Wasserverbrauch lasse sich um 50% senken und die Erträge könnten gesteigert werden. Durch gezielte Bewässerung an der Wurzel und durch exakte Beigabe von Dünger, erklärt Nati Barak. Das Hauptgeschäft, sagt er, mache Netafim mittlerweile mit Tröpfchenbewässerung beim Anbau von Zuckerrohr und Mais. Wenn Regen als natürliche Bewässerung weniger werde oder ganz ausfalle, sei Tröpfchenbewässerung ohne Alternative, glaubt Nati. Um in Zeiten des Klimawandels trotz Wasserknappheit höhere Erträge zu bekommen, braucht man Tröpfchenbewässerung. Ortswechsel. Ein Gewächshaus eine halbe Stunde vom Kibbutz Hatzerim entfernt. Nicht weit von der ägyptischen Grenze forschen Wissenschaftler zur Landwirtschaft in der Wüste. Ofa Gai steht zwischen Reihen von Gurken und Tomatensträuchern.
Okay, our farmers, they grow cherry tomatoes.
Hier bauen die Landwirte Kirschtomaten, Auberginen oder Paprika an, auch Zucchinis und Gurken. All das wächst hier gut. Wir haben ganzjährig sehr gutes Klima für Gemüse. Doch die Pflanzen brauchen alle viel Wasser. Die Bauern in der Negev setzen bei der Bewässerung auf Tröpfchen, um den Verbrauch niedrig zu halten. Versorgt werden sie mit einem Wassermix, erklärt Agrarwissenschaftler Ufa Gai. Jeder Landwirt bekommt vom Wasserversorger zwei Anschlüsse. Aus einem kommt entsalztes Meerwasser, das recht teuer ist, und aus dem anderen günstiges, salzhaltiges Grundwasser. Der Landwirt kann beides miteinander mischen und so seine Wasserqualität bestimmen. Pflanzen, die recht salziges Wasser vertragen, bekommen einen anderen Wassermix als Gewächse, die es eher süß mögen. Außerdem setzt Israel in der landwirtschaftlichen Bewässerung noch auf ein weiteres Instrument. 60% des landesweiten Verbrauchs werden mit teils aufbereitetem Abwasser gedeckt.
Die Israelis sind zu Experten geworden, was Tröpfchenbewässerung angeht. Der Klimawandel ist in vollem Gange, das merken wir bei uns auch. Die Zahl der heißen Tage mit Temperaturen über 30 Grad nimmt deutlich zu. Vor 1994 waren es nie mehr als 10 so heiße Tage. Im Sommer 2018 allein waren es mehr als 20. Wir haben drei heiße Sommer erlebt, 2003, 2018 und 2019, also in ziemlich dichter Folge. Das waren die wärmsten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Dr. Fred Hattermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite.
Wie wird es weitergehen mit der Hitze und der Trockenheit in Deutschland?
Ja, es ist natürlich abzusehen, dass mit dem fortschreitenden Klimawandel es wärmer wird. Also das können wir im Moment praktisch nicht mehr aufhalten. Wir können bloß noch aufhalten, wie weit es geht. Ja, und so wärmer es ist, das ist natürlich so, dass es dann auch eben noch mehr Hitzetage geben wird. Und wenn wir uns die Trockenheit angucken, dann beobachten wir schon, dass wir längere Perioden haben, in denen es eben wenig regnet. Und auch das projizieren wir in die Zukunft.
Das haben wir auch vorhin schon mal gehört, dass es jetzt längere Perioden gibt ohne Niederschlag, aber auch dann umgekehrt längere Perioden mit Niederschlag. Also die Wetterlagen bleiben einfach länger über uns. Wie kommt das?
Ja, das hängt damit zusammen, dass die Arktis besonders stark sich erwärmt, weil die Sonne, weil das Eis eben schmilzt und Eis eigentlich sehr viel Energie reflektiert in die Atmosphäre. Und wenn es eben schmilzt, das Wasser nimmt sehr viel auf, sehr viel Energie. Und wichtig für unsere Windsysteme ist dieser Gradient zwischen Äquator und Pol. Die Winde werden dadurch bestimmt. Und da dieser Gradient fällt, ist eben dieser Motor für unsere Windsysteme ein bisschen am Stottern. Und ohne das jetzt zu sehr im Detail erklären zu können, wandern die Tiefs und Hochs nicht mehr so schnell über uns und bleiben im Zweifelsfall eben auch stehen, wie wir es im Grunde zurzeit auch haben. Also im Moment so ein Hoch über Skandinavien, was eben verhindert, dass das feuchte Luft zu uns gelangt.
Wir müssen uns also darauf einstellen, dass es länger trocken oder auch mal länger feucht wird. Wo merkt man denn über die Wälder und die Landwirtschaft hinaus, dass wir mit unserer Infrastruktur an die Grenzen kommen?
Ja, offensichtlich sind wir schon an den Grenzen dessen, was wir mal gedacht haben, wofür wir unsere Infrastruktur gemacht haben, jedenfalls in einigen Teilen. Also das hat der Sommer 2018, 2019 sehr deutlich gezeigt. Also zum Beispiel, dass Wasserwerke Brunnen hatten, die trocken gefallen sind, oder dass eben asphaltierte Straßen weich wurden oder sich aufwölbten und nicht mehr befahrbar waren, oder dass Startbahnen nicht mehr befahrbar waren, oder dass zum Beispiel auch beim Transport auf den großen Binnengewässern nicht mehr möglich war. Also letztes Jahr zum Beispiel in der Elbe praktisch gar nicht mehr möglich. Und das zeigt eben, dass das System, wie wir es im Moment hatten, oder ja, im Moment haben und wo wir gedacht haben, dass es vielleicht für noch lange Zeit gültig wäre, eben nicht mal an das angepasst ist, was uns jetzt im Moment erwartet.
Selbst wenn die Niederschläge gleich bleiben, dann haben wir ja ein Problem, weil die Winter auch kürzer werden. Die Winter sind ja die Zeit, in der sich die Grundwasserpegel wieder ein bisschen erholen können. Jetzt werden die immer kürzer. Wie kommt das?
Ja, das hängt natürlich auch mit der Erwärmung zusammen. Und man beobachtet schon, dass die Winter sogar besonders wärmer werden, relativ zum Sommer. Und das ist aber, wie Sie gerade gesagt haben, die Zeit, wo eben die Vegetation nicht grün ist, also wo das Wasser wirklich durch den Boden durchsickern kann und dann eben auch unsere Oberflächenspeicher, Grundwasserspeicher, Bodenspeicher sich auffüllen können. Und umso länger wir eben Vegetation haben, und das sieht man deutlich, dass sie früher im Jahr anfängt, und umso früher zieht sie eben auch die Reserven aus dem Boden und so weniger ist die Zeit oder so kürzer ist die Zeit, wo sich unsere Speicher, egal ob es Oberflächenspeicher oder Grundwasserspeicher sind, auffüllen können. Und deswegen, wie Sie schon sagten, auch wenn sich es über das Jahr vielleicht gar nicht so stark ändert mit dem durchschnittlichen Niederschlag, selbst wenn es so wäre, würde trotzdem im Sommer eben die Dürre deutlicher sein.
Die Pflanzen wachsen früher und verbrauchen dann schon mehr Wasser und es verdunstet dann auch mehr und der Boden kann nicht mehr so viel aufnehmen. Gibt es denn irgendetwas, was das noch aufhalten kann? Wir sind momentan bei 1,5 Grad, glaube ich, der Erwärmung in Deutschland. Wie können wir das wenigstens stabil halten?
Mehr stabil halten werden wir es nicht mehr können. Es wird erstmal weiter wärmer werden. Also wir sind, wie Sie sagten, bei 1,5 Grad in Deutschland, global bei 1 Grad. Die Kontinente wärmen sich etwas stärker. Und es ist ja nicht abzusehen, dass wir jetzt von heute auf morgen vollkommen aufhören mit unserem Verkehr, obwohl wir jetzt diesen Lockdown haben, obwohl jetzt natürlich weniger emittiert wird, es wird trotzdem noch zusätzlich emittiert. Und das ist ja auch eine hoffentlich vorübergehende Phase und es wird ja hoffentlich auch irgendwie wieder nach Corona vorangehen. Und aber das eben mit dem Problem, dass dann natürlich die Emissionen wieder steigen auf dem normalen Niveau und wir werden es eben so schnell nicht einfangen können, besonders eben auch, weil es ist ja eine weltweite Geschichte, jeder muss mitmachen und es ist eben sehr schwierig, wirklich diese Paris-Vereinbarung, das Weltklima bei 2 Grad Erwärmung zu halten, einzuhalten.
Man ist ja immer so ein bisschen erschlagen von all diesen Veränderungen. Gibt es denn auch positive Effekte, die Sie sehen können jetzt für Deutschland?
Ja, also das, es ist schon so, dass man sich, wenn man sich anpasst, natürlich auch zum Beispiel, wenn Sie den Tourismus nehmen, Norddeutschland, die Küsten, dass die investieren können, dann ist es eher in den Alpen, die werden erstmal Probleme haben wegen des Schnees und die Schneegrenze steigt eben und auch die Skisaison wird sehr viel variabler, aber dafür investieren sie sehr viel in den Sommertourismus. Und wenn man sich anpasst, dann kann man natürlich auch noch einiges machen. Und das große Problem ist eben so auch, dass wir wahrscheinlich in Deutschland uns auch anpassen können. Das haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt, dass wenn es nicht viel zu schlimm kommt, wenn es nicht viel zu warm wird, wenn wir es wirklich schaffen, bei 2 Grad zu bleiben. Aber wir sind eben geopolitisch, unsere größten Nachbarkontinente sind Afrika und Asien. Das sind die mit der am stärksten steigenden Bevölkerung. Und das wird irgendwann auf uns zurückfallen. Wenn diese Leute, wenn sie so eine sehr mobile, junge Bevölkerung haben und dann eben Dürrekatastrophen kommen, auch vielleicht Hochwasser, das andere Hitzeextreme und die Leute mobil sind.
Wir haben schon wegen Corona fast vergessen, was wir für Bilder vor kurzem bekamen aus Australien. Die Brände dort waren verheerend. Brände und Hochwasser, wird das auch zunehmend in Deutschland zum Problem werden?
Ja, beides. Also wir sehen eigentlich, dass die Extreme als solches zunehmen. Es ist einfach mehr Energie im System dadurch, dass es wärmer wird und die wird umgesetzt und das ist eben einmal Verdunstung stärker, dann aber auch wenn es regnet, dann regnet es eben auch wiederum stärker, weil wir über den Atlantik, wenn dann die Luftmassen zu uns kommen, eben durchaus feuchte Luft zu uns kommt, weil eben die Verdunstung auch über den Ozean steigt und wenn es dann regnet, und das sehen wir in den Sommern immer deutlicher, dass wir oft kurze, intensive Niederschläge haben, die dann eben auch zu Erosionen führen, die dann eben zu Hochwassern, die zu Platzregen führen. Die Leute rennen dann in ihre Tiefgaragen, wollen ihr Auto rausholen und ertrinken im Zweifelsfall da. Das sind so Sachen, die wir in der Stärke vorher nicht beobachtet haben. Aber wir haben jetzt im Sommer gerade in Ostdeutschland kaum noch diese schönen Landregen, die eigentlich für die Landwirtschaft sehr schön sind. Der Boden feuchtet sich langsam auf, sondern wir haben immer stärker diese Starkniederschläge, sodass diese Summe aus Starkniederschlägen und Trockenphasen vielleicht in der Summe des Niederschlages sich gar nicht so stark ändert, aber eben wir diese langen Perioden ohne Niederschlag haben, Dürre, und dann, wenn es kommt, oft auch im Zweifelsfall noch so, dass es schädlich ist.
Fred Hattermann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, vielen Dank. HR2 Kultur der Tag. Das Wetter sonnig und trocken, im Abgang bitter. Ob der nächste Dürresommer vor der Tür steht, das wissen wir noch nicht, aber der April war bisher deutlich zu trocken und der Klimawandel führt dazu, dass die Pflanzen früher wachsen und früher Wasser brauchen. Wer hätte das gedacht, dass wir uns in Deutschland nach einem verregneten Sommer sehnen würden? Auch diese Tagsendung finden Sie wie alle anderen auf hr2.de und können die Podcasts jederzeit hören. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und zumindest musikalisch sind wir Regenmacher. Here comes the rain, casting doubt upon the sun. Here comes the rain, one more summer's dead and gone. Another good year down the drain.
comes the rain.